Ja, wir sind im Galaterbrief, Kapitel 3. Wollen wir weitermachen? Wir starten mit Vers 1. Ich gebe eine kurze Einführung nochmal zusammenfassen, wo wir eine Woche Pause hatten. Der Apostel Paulus schreibt an mehrere Gemeinden in der Provinz Galatien. Vermutlich hat er diese Gemeinden bei seiner ersten Missionsreise gegründet. Es sind jetzt dort Leute aufgetaucht von außen, vermutlich aus Jerusalem, die einen anderen Zungenschlag, eine andere Art von Lehre mitgebracht haben und in die Gemeinde hineingetragen haben. Und diese Lehre soll sie dazu bringen, gewisse Dinge und Regeln einzuhalten und zu praktizieren, wie sie zum jüdischen Glauben eben dazugehören. Und es stellt sich aber sofort dabei die grundsätzliche Frage, reicht das, was Jesus am Kreuz getan hat, aus? Oder muss ich etwas hinzufügen? Hängt etwas an mir, was ich tun muss, damit Gott mich freundlich ansieht und annimmt? Paulus macht es deutlich an zwei Begebenheiten aus seinem eigenen Leben. In einer davon geht es ganz besonders auch um einen Konflikt mit dem Apostel Petrus. Und die Antwort ist, nein, Menschen müssen nichts zu ihrer Rettung beitragen. Gott hat alles getan, Jesus hat 100% erfüllt. Er ist den ganzen Weg gekommen. Der Apostel Petrus hatte bei einem Besuch in Antiochia, nachdem Leute aus Jerusalem gekommen waren, die ihn kannten und die die Sache anders sahen, aufgehört, mit den Leuten aus griechischem Hintergrund Tischgemeinschaft zu haben, weil er nach jüdischem Verständnis dabei unrein geworden wäre. Auch die anderen Juden, Christen hatten sich dann zurückgezogen und der Apostel Paulus war relativ deutlich da in die Eisen gegangen, um zu sagen, so könnt ihr es nicht machen. Wir sind frei von diesen Dingen des Gesetzes. Paulus ist mit den Galatern noch lange nicht fertig und er betrachtet von weiteren Seiten das, warum diese Lehren falsch sind. Wir steigen ein mit Vers 1. Ach, ihr unverständigen Galater! In wessen Bann seid ihr nur geraten? Jesus Christus, der Gekreuzigte, wurde euch doch mit aller Deutlichkeit vor Augen gemalt. Ihr Unvernünftigen, ihr Törichten, man könnte auch sagen, ihr dummen Galater. Der Paulus lässt hier seiner emotionalen Bewegung mal richtig Raum. Manchmal ist ja auch gut, es mal so richtig deutlich zu sagen. Aber wenn deutlich gesprochen wird, ist es ja meistens auch so, dass Menschen einem lieb und teuer sind. Dass es mir eben nicht egal ist, was sie machen und wie es ihnen geht. Solange sich noch jemand über dich aufregt, ist diese Beziehung noch nicht ganz verloren. Wenn die Menschen aufhören damit und gleichgültig werden, dann sieht's wirklich schlecht aus. Wem der andere egal ist, da ist die Beziehung dann zu Ende. Und er fragt hier ist übersetzt, in wessen Bann seid ihr geraten? Man könnte auch übersetzen, das macht es noch etwas griffiger für uns. Wer hat euch verhext? Ein Wort, das im Zusammenhang mit dunklen Mächten gebraucht wird, mit okkulten Praktiken gebraucht wird. Paulus rechnet permanent, dass diese Auseinandersetzung stattfindet in der unsichtbaren Welt zwischen Gut und Böse, dass Mächte und Gewalten am Werk sind, zum Guten, aber auch eben nicht zum Guten. Die antike Welt war noch viel sichtbarer als unsere Welt heute, durchdrungen. Es war offensichtlich erkennbar überall diese Tempel und Götzenbilder, Mächte und Gewalten an jeder Straßenecke. Wir haben heute die Tempel nicht mehr da stehen, aber die Mächte und Gewalten sind immer noch an jeder Straßenecke zu Hause. Es kann nicht mit rechten Dingen zugehen, so ist seine Überzeugung, wenn Menschen, die wie die Galater Jesus Christus angenommen haben, sich abwenden davon, dass am Kreuz alles getan worden ist. Ja, Jesus, der Gekreuzigte, hat alles für sie und für uns gegeben, um die Galater zu retten. Und der Paulus sagt, das ist euch. Und dann meint er ja, das habe ich euch doch so deutlich vor Augen gemalt. Wie ein Bild, dass ihr es erkennen konntet. Man kann sich das fast vorstellen, wie der Apostel Paulus da war in den Gemeinden und gepredigt hat. Und sagt, ich habe euch doch da genau das gesagt. Wir leben ebenfalls in einer Welt, die uns und unserem Glauben zusetzt. Nicht alle Dinge in dieser Welt, denen wir begegnen, denen wir ausgesetzt sind, ermutigen uns und bauen unseren Glauben auf. Manches ist zersetzend. Es gibt Einflüsse, die uns auf ein anderes Gleis bringen wollen. Und es hilft dann am besten, so wie der Apostel Paulus es hier sagt, sich immer wieder Jesus Christus, den Gekreuzigten, vor Augen zu stellen. Auf ihn zu schauen. Wer auf Jesus, den Gekreuzigten, festschaut, wird auch in allen Anfechtungen gut bestehen. Paulus wählt zwei weitere Wege, um den Galatern eindringlich und anschaulich zu machen, dass es nicht an ihrer eigenen Leistung, an ihrem eigenen Vermögen liegt, wie sie vor Gott dastehen. Zunächst spricht er über die Wirkweise des Heiligen Geistes. Er stellt ihnen eine Frage, die ihnen helfen soll, ihren eigenen Irrtum zu erkennen. Vers 2. Lasst mich nur das eine wissen. Habt ihr den Geist Gottes bekommen, weil ihr die Vorschriften des Gesetzes befolgt habt? Oder habt ihr ihn bekommen, weil ihr die Botschaft, die euch verkündet wurde, im Glauben angenommen habt? Wir sind eine charismatische Gemeinde. Die Gegenwart des Heiligen Geistes ist uns lieb und teuer. Sich nach ihm zu sehnen, danach von ihm erfüllt zu werden. Und so kann ich euch sehr gut die gleiche Frage stellen. Wie wird man eigentlich vom Heiligen Geist erfüllt? Indem du ein besonders aktiver und treuer Christ bist, viel betest, viel gibst, moralisch dich einwandfrei verhältst? All das sind gute Dinge. Aber sie helfen dir nicht, den Heiligen Geist zu empfangen. Der Heilige Geist, erstens, er wohnt, wo er will. Und zweitens, er wohnt da, wo er willkommen geheißen wird. Wo er erwartet und ersehnt und herbeigerufen wird. Er kommt gerne, wenn wir den Herrn anbeten und ihm die Ehre geben und uns selbst nicht so wichtig nehmen, uns in der Anbetung verlieren und hingeben. Nicht unsere guten Taten setzen den Heiligen Geist in Bewegung und locken ihn an. Nein, unsere Liebe zu Jesus, unser Vertrauen in seine Worte und Taten, unsere Beziehung zum Vater und zum Sohn, sie locken den Heiligen Geist an und so werden wir von ihm erfüllt. Komm und halt dich ihm hin. Streck dich nach ihm aus und ihm entgegen. Wie so ein leeres Gefäß. Sagen, Heiliger Geist, komm und erfülle mich. Warum kommt der Heilige Geist nicht automatisch dorthin, wo alle Vorschriften und Gebote beachtet werden? Das sind doch rechtschaffene Menschen, die sich viel für Gott einsetzen. Ja, aber im Letzten steht ja immer eine ganz große Gefahr im Raum. Denn wenn ich mich darauf fokussiere, auf das Einhalten von Geboten und Gesetzen, geht's ganz schnell um eine Form von Selbsterlösung. Und sei sie noch so christlich, noch so fromm, noch so asketisch, Selbsterlösung ist immer ein Irrweg. Ein Irrweg, den Gott ablehnt. Denn der Mensch überschätzt und übernimmt sich dabei, als könnte er Gott beeindrucken. Als könnten wir so leben, dass es vor Gott in Ordnung ist. Selbsterlösungswege sind die Krönung der menschlichen Hybris. So denken wir, könnten von uns aus Gott erreichen. Vers 3. In der Kraft des Heiligen Geistes habt ihr begonnen und jetzt wollt ihr aus eigener Kraft das Ziel erreichen. Seid ihr wirklich so unverständlich? Ist total verrückt. Trotzdem passiert es damals und heute. Wer die Kraft des Heiligen Geistes erlebt hat und in dieser Kraft angefangen hat oder es irgendwann weitergegangen ist auf seinem Weg des Glaubens, der kann doch nicht so Meschugge sein, und versuchen, jetzt mache ich es aus eigener Kraft weiter. Also ein bisschen so, stell dir vor, du hast deinen Führerschein gemacht und gelernt, Auto zu fahren. Jetzt bist du eine Zeit lang gefahren, du bist sicher geworden, du bist vertraut, du kennst dich mit allem aus, mit dem Blinken, mit dem Schalten, also endlich richtig gut unterwegs. Sagst du so, jetzt kann ich das ja, steigst aus deinem Auto aus, Tür zu, gehst hinter dein Auto und sagst, jetzt machen wir es erstmal richtig und fängst an, dein Auto durch die Gegend zu schieben. Also den ihr auf der Straße seht, der das macht, würdet ihr sofort denken, dessen Auto ist kaputt. Niemals würden wir denken, der macht's jetzt, weil er es besonders gut kann. Jeder würde sagen, hey, Autofahren geht anders. Autofahren meint reinsetzen und losfahren, eine andere Kraft nutzen. Jeder von uns würde auch sagen, wenn dir das jemand erzählt, Mensch, derjenige, der ist doch ein bisschen ballerballer, hat ein Auto und fährt nicht damit, schiebt's durch die Gegend. Liebe Freund, liebe Freundin, wenn du ausgestiegen bist und angefangen hast zu sagen, das kann ich selbst, das mache ich selbst, das bewege ich selbst, dann steig wieder ein. Schwing die Beine wieder rein, lass den Motor an und lade den Heiligen Geist ein. Schließlich willst du ja ans Ziel der Reise kommen und nicht irgendwann völlig entkräftet mittendrin versanden. Und das Verrückte ist, Christen neigen dazu, auf ihrem Glaubensweg mit fortschreitendem Glauben, wenn wir denken, wir sind besser geworden in der Sache, zu denken, okay, und jetzt mache ich es allein. Oft nicht in allen Bereichen, aber in einigen Bereichen fangen wir gern damit an, aus der eigenen Kraft dann zu leben. Zu denken, wir könnten oder müssten unserer Rettung etwas hinzufügen. Vers 4. Ihr habt so große Dinge erlebt. War das alles umsonst? Wirklich und wahrhaftig umsonst? Überlegt doch einmal. Wieso gibt Gott euch seinen Geist? Wieso lässt er Wunder bei euch geschehen? Tut er das, weil er die Vorschriften des Gesetzes befolgt? Oder tut er es, weil ihr der Botschaft glaubt, die euch verkündet wurde? Hand aufs Herz. Hast du schon mal wunderbare und großartige Dinge mit Gott erlebt? Hat er dich bewahrt und geführt, versorgt, hineingesprochen in dein Leben? Hast du erlebt, wie seine Nähe und seine Liebe dich berührt hat? Diese tiefe Freude in seiner Gegenwart? Vielleicht bist du geheilt worden oder deine Gebete sind beantwortet worden. Glaubst du, es liegt an deinem überragenden Gehorsam, dass Gott dir diese Dinge geschenkt hat? An deiner super korrekten Einhaltung der Gebote? Nein, es liegt an seiner Liebe zu dir, weil er dich liebt. Und er hat dich schon geliebt, als du noch fern von ihm warst, als du ein Sünder warst und null Kontakt und null Verständnis hattest. Dass du ihm vertraust und glaubst und so auf seine Liebe mit deiner Liebe antwortest, das ist das Entscheidende. Das verändert alles. An der Gabe des Heiligen Geistes wird klar, es ist Gottes Geschenk. Du kannst dir den Heiligen Geist nicht erarbeiten und nicht verdienen. Also probier's auch erst gar nicht. Es bringt ohnehin nichts. Sagte ich, es bringt nichts? Ich meine auch, es bringt nichts. Diese falschen Lehren von Leuten mit starkem jüdischen Hintergrund, den sie hineintragen in die Gemeinden in Galatien. Der Apostel Paulus, er ist ja selbst ausgebildeter Theologe, ein Rabbi. Er greift auf die Schrift zurück mit seinem zweiten Erklärungsgang hier und führt den Vater des Glaubens Abraham ins Feld. Vers 6. Da fragt er die Galater wieder, ja, wie war es denn bei Abraham? Abraham, so heißt es in der Schrift, glaubte Gott und das wurde ihm zur Gerechtigkeit gerechnet. Abraham ist der Stammvater aller Juden, sie sind seine Nachkommen und mit ihm beginnt auch die Segens- und Heilsgeschichte. Diese Linie des Glaubens, die durch alle Zeiten durchläuft. Er ist also die Gründungs- und Vorbildfigur. Jetzt wissen wir aber auch, Abraham, der hatte noch gar keine 10 Gebote und auch gar keine anderen Gebote. Die hat er erst Mose dann bekommen, Jahrhunderte später. Nicht seine treue Einhaltung des Gesetzes macht ihn zu etwas Besonderem, sondern sein Glaube hebt ihn heraus, sein Vertrauen auf Gott. So beginnt die Heilsgeschichte. Gott sucht einen Mann, der ihm glaubt und vertraut. Das ist das, wonach sein Herz sucht, immer, durch alle Zeiten hindurch. Er glaubte, das heißt, er vertraute Gott und wegen seines Vertrauens erklärt ihn Gott für gerechtfertigt und nimmt ihn sogar als seinen Freund an. Wenn auch du ein Freund Gottes sein willst, dann setz auf deinen Glauben. Such danach, sei ihm nahe, diese intime, vertraute Gemeinschaft mit dem himmlischen Vater. Das ist das, worauf es ankommt. Vers 7. Daran müsst ihr doch erkennen, wer Abrahams Söhne und Töchter sind. Es sind die Menschen, die ihr Vertrauen auf Gott setzen. Was Paulus hier nicht schreibt, wissen wir aus anderen Briefen von ihm. Die Juden und in der Folge davon auch manche Judenchristen bildeten sich etwas darauf ein, die Nachkommen Abrahams zu sein. Es geht nicht darum, nicht einen gesunden Stolz auf seine Herkunft zu haben. Aber sie hielten sich allein durch ihre Herkunft für etwas Besseres. Wir kennen das. Die weißen Herrenmenschen. Besser sind als die anderen. Sie hielten sich auch für etwas Besseres und dachten, ihre Blutsverwandtschaft mit Abraham würde sie ja ohnehin schon mit Gott verbinden. Und Paulus stellt hier klar, es geht nicht um eine äußere, eine fleischliche Verbindung. Das Entscheidende ist eine Herzensverbindung und die Herzenshaltung der Menschen. Gott sucht Menschen, die ihr Vertrauen auf ihn setzen, wie es eben der Abraham tat. Oder wie Jesus im Lukas-Evangelium Kapitel 8, Vers 21 sagt, als seine Mutter und seine Brüder anreisen und es so voll ist, dass sie nicht zu ihm können. Wo er dann sagt, ja, wer ist meine Familie? Und er sagt, meine Mutter und meine Brüder, das sind die, die Gottes Wort hören und danach handeln. Nicht die äußere Verbindung ist das Entscheidende, sondern die Herzenshaltung. Vers 8. Von dieser guten Nachricht hat die Schrift schon lange im Voraus gesprochen. Sie kündigt an, dass Gott Menschen aus allen Völkern auf der Grundlage des Glaubens für gerecht erklären würde. Abraham wurde nämlich die Zusage gemacht, durch dich werden alle Völker gesegnet werden. Mit Abraham beginnt die Heilsgeschichte, die Geschichte, wie Gott die Menschen retten will. Und ja, das Heil kommt von den Juden. Und sie bleiben Teil von Gottes Rettungsplan für alle Menschen. Aber gleichzeitig waren bei Gott auch von allem Anfang an alle Länder, Nationen, Stämme, Sprachen im Blick. Und bereits Abraham erhält diese Verheißung Gottes. Durch dich, mit dem ich anfange, sollen gesegnet werden alle Völker auf Erden. Natürlich war das für den Abraham völlig weit, weit weg. Er hatte ja nicht mal einen einzigen Sohn. Er war ein Fremdling fern der Heimat. Und auch für die Juden durch viele Generationen war das weit weg. Die Völker und Nationen haben sie verfolgt, wo sie auch waren. Durch sie sollen die anderen gesegnet werden. Und doch finden sich im Alten Testament an verschiedenen Stellen immer wieder Hinweise auf andere Völker und wie es hinausgehen soll, die gute Nachricht in die Welt. Gott hat sich festgelegt, durch Abraham und seine Nachkommen will er alle Völker segnen und durch Jesus einen Nachkommen Davids und Abrahams passiert es dann auch. Auch den anfangs zitierten Vers, den Paulus hier zitiert aus 1. Mose 12, Vers 3, wollen wir nicht vergessen, den Anfang dieses Verses, denn es hängt unauflöslich miteinander zusammen. Dort heißt es, ich will segnen, die dich segnen und verfluchen, die dich verfluchen. Und dir sollen gesegnet werden alle Geschlechter auf Erden. Alle durch den Segen durch Abraham. Aber wer ihn segnet, Abraham und seine Nachkommen, der wird Segen bekommen. Und wer sie verflucht, wird eben auch verflucht sein. Wir sind als Christen berufen, Israel und die Juden zu segnen, so wie Gott es tat und tut. Wir sollen ihnen Gutes wünschen, für sie beten, einstehen für sie verteidigen vor ihren Feinden. Aber das ist die andere Seite. Wir sollen nicht selbst jüdisch werden, uns beschneiden lassen und die jüdischen Gebote einhalten, um Gott zu gefallen. Paulus unterscheidet da sehr fein in seinen Briefen. Das eine ja, das andere nein. Vers 9, daraus folgt. Wer immer sein Vertrauen auf Gott setzt, wird zusammen mit Abraham dem Mann des Glaubens gesegnet werden. Man kann es nicht oft genug sagen, nicht oft genug hören, um es immer besser zu verstehen und zu verinnerlichen und zu verstoffwechseln. Gott interessiert sich nicht für äußerliche Dinge. Und die uns ja oft so viel bedeuten. Gott sieht das Herz an. Jesus ist interessiert an deinem Inneren, deiner Haltung, deinem Glauben. Er will wissen, worauf du dein Vertrauen setzt. Abraham setzt es zu 100% auf Gott. Im Glauben zog er aus Haran aus. Im Glauben überließ er Lot das bessere Land. Er vertraute, dass Gott ihn trotzdem versorgen würde. Voller Vertrauen wartete er Jahr um Jahr darauf, dass endlich dieser versprochene Sohn geboren würde. Und dann zieht er mit diesem einen Sohn zum Berg Moria, bereit, ihn zu opfern. Unser Glaube, das, worauf wir vertrauen in unserem Leben, das zeigt sich natürlich in unserem Verhalten, unseren Taten. Sie folgen aus unserem Glauben. Unsere Taten folgen aus unserem Vertrauen auf Gott. Ich sag's nochmal. Unsere Taten folgen aus unserem Vertrauen auf Gott. Sie sind keine Leistung, um uns bei Gott in seiner neuen Welt einen Platz an seinem Tisch zu verdienen. Sie folgen aus unserem Vertrauen, weil wir schon angenommen sind und geliebt sind. Wollen wir so leben, wie es zu Gott passt. Aber wir leben nicht so, wie es zu Gott passt, um Gott zu beeindrucken und uns irgendetwas zu verdienen. Es sieht von außen manchmal völlig identisch aus. Und es sind doch zwei total verschiedene Welten. Vers 10. Diejenigen hingegen, die ihre Hoffnung auf das Einhalten von Gesetzesvorschriften setzen, stehen unter einem Fluch. Denn es heißt in der Schrift, verflucht ist jeder, der sich nicht ständig an alles hält, was im Buch des Gesetzes steht, der nicht all seine Vorschriften befolgt. Wisst ihr, es kommt sogar noch schlimmer hier. Wer auf Selbsterlösung setzt und sich dafür entscheidet, dem Geschenk der unverdienten Gnade, die Jesus für uns am Kreuz errungen hat, noch etwas hinzufügen zu wollen, durch gute Taten, durch einen enthaltsamen Lebensstil, durch hohe Spenden, durch Leiden um des Evangeliums willen, der macht einen kapitalen Fehler. Denn beim Gesetzesgehorsam gibt es kein Multiple Choice. Ich kann nicht sagen, die zwei Sachen gefallen mir besonders gut, die halte ich ein, das ist meine Leistung, die ich noch hinzusetze zu dem, was Jesus getan hat. Wenn du A sagst, dann hast du das gesamte Gesetz an der Backe. Dann musst du auch alle Teile einhalten. Das wiederum packt keiner. Das schreibt ebenfalls der Apostel Paulus im Römerbrief, da ist keiner, der gerecht ist, auch nicht einer, und wie sehr er sich noch so sehr bemüht. Vers 11. An einer anderen Stelle heißt es, der Gerechte wird leben, weil er glaubt. Daraus geht klar hervor, dass niemand, der sich auf das Gesetz verlässt, vor Gott gerecht dastehen kann. Kein Mensch schafft es. Keiner hat es bisher geschafft, keiner wird es in der Zukunft schaffen. Warum? Es liegt einfach außerhalb unserer Fähigkeiten. Wir Menschen sind nicht so, dass wir nicht sündigen können aus uns selbst heraus. Heiliger Augustinus hat das wunderbar klar herausgearbeitet. Das können wir nicht. Wer aber nicht den vollen Gesetzesgehorsam hinbekommt, der zieht sich eben den Fluch Gottes zu und bleibt trotzdem allem, was er getan hat, von ihm getrennt. In Zeit und Ewigkeit. Darum kommt ja eben gerade Jesus. Vers 12, dann beim Gesetz zählt nicht der Glaube. Hier geht es vielmehr nach dem Grundsatz, leben wird der, der die Vorschriften des Gesetzes befolgt. Das ist ja auch das, was den christlichen Glauben von so vielen Religionen, anderen Religionen unterscheidet. Es geht eben nicht darum, was wir können und tun und leisten, wen wir beeindrucken müssen, sondern alles tut Gott. Der Apostel Paulus lässt hier keinen Zweifel aufkommen. Wer sich für die Weg des Gesetzes zu entscheiden, ist keine gute Alternative und wird in der Katastrophe enden. Vers 13. Christus hat uns nun vom Fluch des Gesetzes losgekauft, indem er an unserer Stelle den Fluch getragen hat. Denn so sagt die Schrift, verflucht ist jeder, der am Pfahl endet. gerade weil der Gesetzesgehorsam kein alternativer Weg zu Gott ist. Darum ist Jesus gekommen und Mensch geworden. Lässt er sich ans Kreuz hängen, übernimmt unsere Schuld, vergießt sein Blut für uns. Jesus stirbt für uns. Vers 14. Durch Jesus Christus bekommen jetzt also Menschen aus allen Völkern Anteil an dem Segen, der Gott Abraham zugesagt hatte. Aufgrund des Glaubens erhalten sie den Geist, den Gott versprochen hat. Durch Jesus wird der Segen, der schon verheißen war, ausgeschüttet. Das ist wie so eine Gewinnausschüttung. Und alle Völker können davon profitieren. Jeder Mensch kann diesen Segen empfangen, der Ja sagt zu Jesus Christus als seinem Herrn und Heiland. Wer sein Leben Jesus anvertraut, der erhält den Heiligen Geist, so verspricht es uns Gott. Wenn du Jesus dein Leben gern anvertrauen möchtest, dann zöger nicht nach dem Gottesdienst. Bete selbst, lass für dich beten vom Segnungsteam. Wenn du dich danach sehnst, mehr vom Heiligen Geist erfüllt zu sein, dann fang an, Jesus darum zu bitten, dass er ihn auf dich ausgießt. Man kann andere Leute beten, dass sie für einen beten. Man muss es aber nicht tun. Man kann ja einfach selbst auch beten und vor Gott treten. Ganz unmittelbar. Die Tür ist offen. Das Gebet von anderen Christen ist hilfreich, aber nicht notwendig. Amen.